Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag, den 11. November 2024. Zunächst wollen wir uns bei unserem heutigen Werbepartner bedanken, denn ich darf Sie auf das Angebot der Firma ISEU Language for Business GmbH aus Frankfurt am Main hinweisen. ISEU organisiert Sprachkurse für und in Unternehmen und je nach Verfügbarkeit operiert die Firma auch deutschlandweit. Mit ganz effizienten Sprachtrainings werden Ihre Mitarbeiter garantiert keine Zeit verschwenden. ISEU entwickelt ein individuelles Trainingskonzept für Ihr Unternehmen. Training gibt es im Gruppenrahmen, aber auch mit Einzelmaßnahmen. Schauen Sie im Netz vorbei auf www.iseu.de. Kontrafunkhörer sind übrigens herzlich eingeladen zum unverbindlichen Beratungsgespräch. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell. Und wir beginnen unsere Sendung gleich mit einer Klarstellung. Denn in der Sonntagsrunde gestern wurde Bezug genommen auf ein viral gehendes Video von Donald Trump, in dem er aktuell ankündigt, sich für die freie Rede einsetzen zu wollen. Diese Botschaft Trumps war aber überhaupt nicht aktuell und daher kommt gleich zu Beginn die Klarstellung von Kontrafunkchef Burkhard Müller-Ulrich. Im nächsten Thema geht es dann tatsächlich wieder um Donald Trump, denn wir wollen uns darum kümmern, was für eine Auswirkung seine Wiederwahl auf die deutsche Wirtschaft hat. Muss man sich darum Sorgen machen oder könnte es der deutschen Wirtschaft einen Schub geben? Wir sprechen darüber mit Oliver Stock, dem Herausgeber vom Business Punk. Die Auswirkungen der US-Wahl waren auch letzte Woche auf dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft zu spüren. Findet die EU gerade durch Druck von außen wieder einen gemeinsamen Nenner? Das fragen wir Benze Bauer, Leiter des Deutsch-Ungarischen Instituts. In Amsterdam wurden nach einem Fußballspiel die Fans des israelischen Vereins Maccabi Tel Aviv durch die Stadt gejagt und angegriffen. Ist damit eine neue Grenze überschritten worden und hat das Auswirkungen auf die Politik in den Niederlanden? Diese Fragen stellen wir dem Journalisten Christoph Löwenich. Und beim Kommentar des Tages von Frank Wahrlich dreht sich alles um die Vertrauensfrage. Ich bin Gernot Danowski. Sie hören Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Liebe Kontrafunkhörer, Sie haben es gehört. In der Sonntagsrunde, unser Chef Burkhard Müller-Ulrich hat gestern darüber gesprochen, dass Donald Trump sich jetzt vehement um die Durchsetzung von Free Speech kümmern möchte. Das klingt großartig, aber an dieser Stelle müssen und wollen wir klarstellen, diese Aussagen von Trump, so erfreulich sie auch sein mögen, sind nicht von diesen Tagen nach der Wahl, sondern von 2022. Im Gespräch dazu ist er jetzt hier, der Chef vom Kontrafunk Burkhard Müller-Ulrich. Grüß dich.
Ja, hallo Gernot, grüß dich auch.
Ja, für alle, die die Sonntagsrunde nicht gehört haben, um welche Stelle genau geht es und was ist da schiefgelaufen?
Ja, also ich habe die Sendung begonnen mit einem enthusiastischen Zitat aus der Rede von Trump, in der er in 5 Punkten dargelegt hat, was er alles unmittelbar nach seiner Wahl jetzt tun wolle in Sachen freie Rede. Es ist eine Rede, ja, ich gebe zu, wie ich sie gerne gehört habe. Sie beginnt mit den Worten, wenn wir keine Meinungsfreiheit haben, sind wir kein freies Land. Wenn dieses grundlegendste Recht abgeschafft wird, werden die übrigen Rechte und Freiheiten wie Dominosteine eins nach dem anderen fallen. Und dann stellt er einen Plan vor in 5 Punkten. Und da geht's los, dass er sofort nach seinem Amtsantritt innerhalb von Stunden es jeder Bundesbehörde verbieten will, mit Organisationen, Unternehmen oder Personen zusammenzuarbeiten, um die Meinungsfreiheit amerikanischer Bürger zu zensieren. Er will Bundesbeamte, die da mitmachen, bei diesem Zensurspiel identifizieren und entlassen. Und hat sogar gewisse Drohungen in Richtung US-Universitäten ausgesprochen, weil die ja auch so ein Hort von Zensuraktivitäten waren und auch von Wahlbeeinflussung. Und da sagt er, wenn so etwas bekannt wird, wie zum Beispiel das Melden oder Entfernen von Social-Media-Inhalten oder das Führen von schwarzen Listen, dann sollen diese Universitäten für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren keine staatliche Unterstützung mehr erhalten und so weiter. Also das waren alles Worte, wo man sagt, wow, der legt jetzt sofort los, die Wahl ist nur ein paar Tage alt und Trump handelt. Eine Rede, ja, wie man sie eigentlich sich nur wünschen kann und wie ich sie auch gern gehört hätte. Jetzt hat die Sache einen Haken und du hast es schon erwähnt. Die Rede ist schon sehr viel älter. Sie ist Teil des Wahlkampfs gewissermaßen gewesen. Sie ist aus dem Dezember 2022. Und jetzt fragt man sich natürlich, mein Gott, wie konnte das passieren? Und deswegen bin ich hier, um ein großes Mea culpa gegenüber unseren Hörern zu sagen. Wir wissen ja alle, dass es einen Ausschließungszusammenhang gibt zwischen Schnelligkeit und Gründlichkeit. Also ich habe nicht genügend lange recherchiert, wann war die Rede gehalten worden. Ich habe mich darauf verlassen, dass, was mir da zugespielt wurde, schon so stimmt. Und dieses Verlassen ist natürlich auch ein Arbeitsinstrument im Journalismus, muss man ganz ehrlich sagen. Wir alle stehen unter Zeitdruck und wir sind darauf angewiesen, ein gewisses Vertrauen gegenüber Kollegen zu haben, die einem was schicken, gegenüber auch Social Media Erfahrung zu haben. Wir wissen, viele Kanäle, die sind so ein bisschen anrüchig, aber andere sind doch eher zitierenswürdig. Und hier muss ich sagen, war es Elon Musk himself, der dieses Ding gepostet hatte, der noch in Großbuchstaben Yes dazu geschrieben hat. Sein Post war vom 9. November, also hatte ich gedacht, mit einem gewissen Recht mich darauf beziehen und verlassen zu können. Elon Musk hat ja immerhin über 2 Millionen Follower. Dieser Post von ihm hatte 84 Millionen Aufrufe. Insofern habe ich vielleicht ein bisschen nachlässig gehandelt bei der Prüfung des Datums, habe das einfach so übernommen. Und jetzt fragt man sich ja, wie sind wir denn überhaupt dazu gekommen, es zu wissen? Denn es geht durch die anderen sozialen Medien ja immer noch in dieser falschen Version. Deswegen fühle ich mich auch berufen, das jetzt hier in aller Deutlichkeit klarzumachen. Es war ein Hörer und wir verdanken unseren Hörern tatsächlich sehr viel, unter anderem auch Kritik. Und in diesem Fall hat einer geschrieben, passen Sie mal auf, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meist nicht wahr. Das ist eine Lebenserfahrung, für die ich danke. Die kann man immer nur weitergeben, auch im Kollegenkreis. Und da hat dann wohl der, wie sagt man, Confirmation Bias zugeschlagen. Das heißt, es ist ja nicht ganz unbekannt, dass wir Trump gern haben als Präsidenten. Ich halte seine Wahl für einen Segen. Und jetzt muss man wirklich vorsichtig sein, dass man nicht auf alles sofort anspringt, was jetzt im Sinne von Trump sein könnte. Und das war nun leider so ein Fall. Und dafür bitte ich unsere Hörer um Vergebung.
Ohne sich jetzt in diesem Missgeschick suhlen zu wollen, frage ich doch, was dann der Unterschied eigentlich so zwischen uns und anderen Medien ist. Und ich denke, es ist eben auch genau der Umgang mit dieser Fehlerkultur, dass wir das nicht unter den Teppich kehren, sondern offen damit umgehen, oder?
Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen das jetzt sofort an dieser Stelle prominent klarstellen. Man muss ja auch sagen, es war nicht falsch. Die Rede an sich war nicht falsch. Sie ist von Trump. Wir können jetzt später natürlich uns noch Gedanken machen, was kann alles noch passieren mit KI. Man kann Reden fälschen, man kann mit Originalstimmen allen möglichen Schabernack anstellen. In diesem Fall ist es wirklich Donald Trump, der das alles gesagt und gesprochen hat. Nur eben unsere Begeisterung, er hat es jetzt sofort nach der Wahl getan. Die war fehl am Platze. Die Sache ist schon älter.
Besserung haben wir an dieser Stelle gelobt. Was gibt es sonst noch abschließend zu sagen?
Eigentlich gar nichts. Wir haben unseren Punkt gemacht. Vielen Dank.
Danke für die Klarstellung, Kontrafunkchef Burkhard Möller-Ulrich. Was wurde im Vorfeld der US-Wahl nicht alles spekuliert? Wenn er wieder Präsident ist, wird Trump so schnell wie möglich den Ukraine-Krieg beenden. Er selber sagte, er wolle den Bürokratensumpf in Washington austrocknen. Bei der WHO will er auch aufräumen. Alles interessante Punkte. Aber was bedeutet ein neuer Präsident Trump für die deutsche Wirtschaft eigentlich? Der Tenor der wirtschaftspolitischen Kommentare in Deutschland zum Wahlsieg von Trump ist überwiegend besorgt und auch alarmierend. Die überwältigende Mehrheit der Kommentatoren sehen erhebliche Risiken und Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Ist Trump ein Grund für die Wirtschaft aufzuatmen oder geht es ihr nun an den ohnehin schon etwas zerrupften Kragen? Dazu ist jetzt Oliver Stock zu Gast. Er war Chefredakteur des Handelsblatts und stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Gegenwärtig ist er Herausgeber des Business Punk. Herr Stock, guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst einmal, welche Bedeutung haben die USA für die deutsche Wirtschaft nochmal ganz grob in Erinnerung gerufen?
Die USA sind der wichtigste Handelspartner der deutschen Wirtschaft. Ein Großteil geht in die EU, aber eben auch ein ganz großer Teil geht in die USA. Und man ist stark abhängig davon, wie die USA tickt und was dort genommen wird und was dort verschmäht wird. Ohne die USA läuft die stark exportgetriebene Wirtschaft in Deutschland schlecht.
Die Präsidentenwahl hat jetzt auch ein bisschen Unsicherheit erzeugt. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sind. Wir wissen nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Deswegen wollen wir darüber sprechen. Schauen wir uns zunächst mal Trumps wirtschaftspolitisches Konzept an. Was plant der gute Mann?
Ja, es gibt eigentlich zwei Punkte, die auf diesem America-First-Prinzip beruhen. Wenn man sein Land voranbringen will, jedenfalls kurzfristig voranbringen will, dann muss man Steuern senken, damit das Ganze ganz ordentlich in Fahrt kommt, damit die Verbraucher mehr Geld haben, damit die Unternehmen investieren. Und Steuern senken heißt natürlich, dass der Staat weniger einnimmt. Das ist in den USA schon immer ein Thema. Wir erinnern uns alle, dass etwa so einmal im Jahr so ein Lockdown kommt und nichts mehr ausgegeben werden darf. Und irgendwie kriegen die das dann immer gelöst. Aber klar ist, die Verschuldung wird unter Trump stark zunehmen. Was dann wiederum dafür spricht, dass er das ja irgendwie begleichen muss. Also am Ende wird Geld gedruckt und das wiederum wird die Inflation treiben. Also wenn man die Volkswirte sich anschaut, dann rechnen die damit Steuern runter und am Ende eine leichte Steigerung der Inflation. Das ist das eine, was er nach innen tut, um die Wirtschaft in Fahrt zu bringen. Und das andere, was er ja schon angekündigt hat, ist, dass er sich nach außen abschottet. Nach außen abschotten heißt, die Zollschranken gehen hoch. Das hat er vor allen Dingen gegenüber China angekündigt, aber eben auch gegenüber der EU. Und dahinter steckt das Kalkül, dass man die eigene Wirtschaft schützen will, dass man die eigenen Produkte in den Vordergrund stellen will. Das ist eine Strategie, die ist allerdings relativ kurzfristig gedacht. Das heißt, sie ist eigentlich politisch gedacht. Das wird 4 Jahre lang gut gehen. Nur am Ende belegen eigentlich alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, eine Welt, in der hohe Zölle existieren, ist für keinen eine bessere Welt als eine, in der diese Zollschranken und Handelsbeziehungen funktionieren und die Zollschranken eben abgebaut sind.
Das mit der Inflation ist natürlich auch interessant, weil es in seinem Wahlkampf auch eine große Rolle gespielt hat, dass er gesagt hat, er bringt die Inflation wieder nach unten. Da wird man dann sehen, was dann dabei herauskommt und wie lange er das durchhalten kann und ob das dann auch zu einem Gesichtsverlust eventuell führt.
Naja, man muss ja sehen, die Inflation, die war unter Biden zunächst sehr, sehr hoch. Die war weltweit sehr, sehr hoch. Auch wir in Deutschland haben ja für unsere Verhältnisse gigantische Inflation von rund 8% gehabt. Und die Fed oder die Notenbanken weltweit haben dann gegengesteuert und die Inflation ist ja wieder runtergekommen. Also das gilt sowohl für die USA wie eben auch für Europa, wie für Großbritannien mit einer selbstständigen Bank, wie auch für Japan. Das ist so ein Zyklus und wir befinden uns im Moment nicht in einer Phase der steigenden Inflation. Das dürfte irgendwann unter Trump ein bisschen anders werden, aber da rechnet man damit 1-2 Prozentpunkten und das ist dann auch nicht so dramatisch.
Okay, wir hängen wahnsinnig viel an der Personalie des Präsidenten und natürlich noch viel mehr an der Personalie Trump auf. Wir müssen uns fragen, ist es überhaupt so, dass der Präsident jeweils über wesentliche Wirtschaftsfragen entscheidet? Also werden solche Entscheidungen nicht viel mehr im Kongress getroffen? Wie viel Einfluss hat er persönlich?
Also er hat schon großen Einfluss. Der amerikanische Präsident ist mit einer Machtfülle ausgestattet, die ist groß. Und wenn er in seinen beiden Kammern was durchsetzen kann, und das sieht ja so aus, als würde er ja auch dort Mehrheiten organisieren können, dann ist sein Einfluss groß. Aber wenn man sich anschaut, was passierte eigentlich während der vergangenen Jahrzehnte auf den Aktienmärkten, vor allen Dingen auf den Aktienmärkten, dann sieht man, dass es völlig egal gewesen ist, ob gerade ein republikanischer Präsident oder ein demokratischer Präsident an der Spitze war. Die Aktienmärkte sind immer gleichmäßig gewachsen. Man sieht eigentlich keine Boomphasen. Die einzige Ausnahme ist die Präsidentschaft von George W. Bush. Der hatte allerdings sozusagen doppeltes Pech. Der hatte erst den Anschlag vom 11. September und ein paar Jahre später hatte er die Immobilien- und dann Finanzkrise. Also das hätte auch jeden Demokraten genauso getroffen. Das war eine Ausnahme, aber ansonsten gleichmäßiges Wachstum, egal wer in der Spitze steht. Und das spricht dafür, überbewerten darf man den Einfluss auch nicht.
Man kann eigentlich fast schon so ein bisschen von Angstmacherei sprechen, dass Donald Trump Präsident ist. Ist das nicht eher ideologisch begründet? Weil die USA, die sind derzeit der einzige signifikant wachsende Markt, weil der europäische Markt zu stagnieren scheint und auch China ein bisschen schwächelt. Könnten die USA wirtschaftlich gesehen nicht europaweit oder weltweit sogar als Zugpferd fungieren?
Naja, auf jeden Fall. Diese Angstmacherei, die Sie angesprochen haben, das ist eine Sichtweise, die ist sehr europäisch und sie ist ein bisschen kleinmütig. Denn dort kommt ein Präsident jetzt mit einer ziemlichen Machtfülle ausgestattet und mit einem ordentlichen Wahlsieg im Rücken an die Macht. Und er wird seine Politik durchsetzen, aber es wäre ja auch eine Möglichkeit, sich das mal anders anzuschauen. Sie sprachen an Zugpferd, richtig. Davon profitiert eine Weltwirtschaft natürlich, wenn es der größten Wirtschaft der Welt gut geht, dann ist das mal besser für den Rest der Welt, als wenn es ihr schlecht geht. Das ist das eine. Und das andere, man muss ja gucken, was sind die Konsequenzen? Und die können natürlich sein, dass sich zum Beispiel eine deutsche Wirtschaft daran misst, dass sie sich erneuert, dass sie sich vielleicht auch ein Stück weit unabhängiger von den USA machen. Und das sind ja möglicherweise zwar schmerzhafte, aber richtige Prozesse, die dann in Gang gesetzt werden. Es ist ja nicht so, dass alles so bleiben muss, wie es ist, sondern es ist ja viel besser, wenn ein Strukturwandel, in dem die Wirtschaft derzeit steckt, dadurch noch beschleunigt werden kann, dass eben eine der größten Wirtschaften der Erde das vormacht, beziehungsweise auch sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, wir machen das und ihr könnt zusehen, ob er mitkommt oder nicht, denn das treibt am Ende auch eine Wirtschaft wie in Deutschland an.
Das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite, denn die Amerikaner sind natürlich auch knallharte Konkurrenten zu allen anderen Märkten auf dieser Welt und natürlich auch zum deutschen Markt. Es heißt auch, dass Trump auf Deutschland wegen des großen Handelsdefizits schlecht zu sprechen ist. Trump will die deutschen Unternehmen dazu zwingen, die Produktion in die USA zu verlagern. Stimmt das? Und was würde das für Deutschland bedeuten, jenseits des Verlusts von Arbeitsplätzen, die ja auch nicht kleingeredet werden sollen?
Deutschland ist ein Land, das hat ein paar Großkonzerne, aber das ist vor allen Dingen geprägt durch Mittelstand. Mittelstand heißt so Unternehmen zwischen 50 und 5.000 Leuten, die meistens hochspezialisiert Produkte herstellen, in denen sie jeweils Weltspitze sind. Und diese Mittelständler, die sind zu klein, um mal eben zu entscheiden, wir bauen ein Werk in Amerika. Das können die nicht so ohne weiteres. Das hat finanzielle Gründe, aber das hat auch häufig damit zu tun, dass die oft familiengeführt sind und die Inhaber, die Eigentümer, die Familie sich auch schwer tut, dann ihre Region zu verlassen. Auf der anderen Seite sind das eben absolut Produkte, die sind einmalig. Ich weiß nicht, ich war in dieser Woche gerade zufälligerweise im tiefsten Sauerland, das ist übrigens der Wahlkreis von Friedrich Merz, und habe einen Mittelständler besucht, der stellt Schneidemaschinen für Schaumstoffmatratzen her. Kann man sich nicht so richtig vorstellen, dass das so sonderlich erfolgreich ist, aber er ist nun mal der Beste auf der Welt, der das macht und exportiert global überall hin und lebt gut davon. Und so einer wird nicht mal eben, weil ein amerikanischer Präsident sich für höhere Zölle entscheidet, darüber gehen und sagen, gut, dann produziere ich da. Das kann er sich am Ende nicht leisten. Das heißt, was passieren wird, ist, dass, wenn es gut geht, ein weiterer technologischer Sprung kommt, dass Innovationen vorangetrieben werden und dass am Ende auch die Produktion hierzulande günstiger werden muss, um weiter gut exportieren zu können. Das wäre der Best Case. Der Worst Case wäre natürlich, dass dann so ein Unternehmen zu wenig verkauft, um am Ende hier auch klarzukommen und schrumpft oder am Ende dicht machen muss. Aber das ist ja nicht gesagt, dass es so ist. Wir haben bisher in Deutschland bewiesen, dass wir genau mit diesen Weltmarktführern, diesen heimlichen Weltmarktführern aus dem Mittelstand sehr, sehr gut gefahren sind. Und ich rechne eher damit, dass es eine Herausforderung ist, die annehmen werden.
Weltmarktführer, die jetzt aber nicht unbedingt dem Mittelstand angehören, die auch nicht unbedingt mehr Weltmarktführer sind, ist zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie. Welche Auswirkungen sind für die denn zu erwarten? Man sollte ja eigentlich meinen, dass dort die Lage fast gar nicht mehr schlimmer werden kann.
Ja, man hat es am ersten Tag nach der Wahl gesehen, wenn man sich die deutschen Aktienmärkte angeschaut hat, dann gab es einen gewaltigen Gewinner, das war Rheinmetall, ein Rüstungsunternehmen, und das lag natürlich daran, dass alle damit rechnen, jetzt müssen die NATO-Ziele eingehalten werden, Trump wird das durchsetzen und davon profitieren die Rüstungshersteller, die dann mehr Rüstungsgüter liefern. Der große Verlierer war am Tag nach der Wahl Porsche, wo auch VW drin steckt. Diese Aktie ging um mehr als 5% nach unten, weil genau das eintritt, was Sie sagen. Die Autoindustrie steckt in einem massiven Wandel. Und jetzt kommt halt noch Trump, jetzt kommen halt noch die Zölle, jetzt kommt halt noch Schwierigkeiten auf dem amerikanischen Markt, Schwierigkeiten sowieso auf dem chinesischen Markt, und das kann tatsächlich heikel werden. Auf der anderen Seite muss man sehen, die Autoindustrie hat in den vergangenen Jahrzehnten gewaltig verdient. Es ist nicht so, dass die alle jetzt am Fliegenfänger hängen, sondern die haben gewaltige Reserven. Und wenn man nach der guten alten Betriebswirtschaft vorgeht, dann können sie diese Reserven nutzen, um den Umbau zu schaffen. Und sie können natürlich auch solche Reserven nutzen, um zum Beispiel noch mehr sich auf die USA zu konzentrieren und dort eigene Werke zu bauen. Das machen sie aber bereits schon, von VW bis BMW. Die sind alle mit eigenen Werken in den USA vertreten. Insofern, ich rechne gar nicht damit, dass das so furchtbar für die wird, wenn es jetzt um die Zölle geht.
Sie rechnen auch nicht damit, dass aufgrund der unsicheren Energieversorgungslage für Großindustrien in Deutschland zum Beispiel, weil die Energie so teuer ist, weitere Unternehmen dann möglicherweise in die USA gelockt werden? So nach dem Motto, der Green Deal, den ihr hier macht in Europa, der bringt es nicht. Bei uns ist Energie günstiger, verlagert doch hierher. Also so dieses ganz normale Konkurrenzgebaren, meine ich. Das wird wahrscheinlich nach wie vor dasselbe sein. Das war aber auch schon immer so, oder?
Ja, die Energieversorgung hat sich natürlich durch den Krieg in der Ukraine, hat die sich massiv verändert. Deutschland ist inzwischen stark von Energielieferungen aus den USA abhängig. Das ist ein bisschen teurer. Aber man muss auch sehen, die Energiepreise halte ich für ein Stück weit vorgeschoben. Wenn man sich anguckt, wie Deutschland da steht, dann ist es hier nicht extrem teuer. Es ist so, dass Frankreich und Polen billiger ist als Deutschland, was die Energiepreise anbelangt, der Rest Europas nicht. Und es ist so, dass China und die USA viel, viel billiger sind, was aber eben daran liegt, dass sie große Selbstversorger sind. Russland ist auch viel, viel billiger. Und damit konnte Europa noch nie konkurrieren, weil hier eben überwiegend Energie eingeführt werden muss. Insofern, ja, es gibt einen Wettlauf um die günstigsten Energiepreise. Der treibt tatsächlich die Unternehmen in Richtung dort, wo Energie günstiger zu haben sind. Ich sag mal, von den freien Ländern ist das die USA, die da am attraktivsten ist. Nur es ist tatsächlich so, dass dieser Wettlauf schon lange existiert. Und man sieht, dass er am Ende nicht so ausschlaggebend ist, dass plötzlich Europa industriell entvölkert ist und alles nur noch in den USA steht.
Wenn Sie jetzt der deutschen Wirtschaft und auch der Berichterstattung über die Wirtschaft einen Rat geben dürften, was wäre der in Bezug auf eine Präsidentschaft Trump und auch im Hinblick auf die deutsche Wirtschaft, die natürlich davon beeinflusst wird?
Ich würde sagen, seid selbstbewusst. Besinnt euch auf eure Stärken. Die bestehen eben in einem hervorragend aufgestellten Mittelstand, in hervorragend aufgestellten Unternehmen, die immer noch Innovationsweltmeister auch sind. Vielleicht sind sie nicht die Innovationsweltmeister in der Erfindung der KI, aber in der Anwendung solcher Dinge sind sie immer noch klasse. Da braucht es in Deutschland eine andere Politik, eine andere Struktur und eine andere Führung. Aber dann funktioniert das auch. Dann kann man sich auch diesem internationalen Wettbewerb stellen und muss nicht bange sein. Also bange machen gilt nicht.
Das Institut der deutschen Wirtschaft hat entsprechende Berechnungen angestellt. Es schätzt mögliche Verluste für die deutsche Wirtschaft auf bis zu 180 Milliarden Euro über eine vierjährige Amtszeit von Donald Trump. Was es für Auswirkungen haben könnte, dass Trump jetzt gerade am Ruder ist für die nächsten 4 Jahre, darüber sprach ich mit Oliver Stock, er ist Herausgeber des Business Punk. Herr Stock, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Ja, danke Ihnen. Thank you.
Es war ganz schön was los am Donnerstag letzte Woche in Budapest. Vertreter aus 4 Dutzend Staaten haben sich zum Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft eingefunden. Man sprach über die sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas im Zusammenhang mit dem Nahen Osten und der Ukraine, über irreguläre Migration sowie über Fragen zur wirtschaftlichen Sicherheit und Konnektivität in Bezug auf Energie, Verkehr, IT und den globalen Handel. Allerdings auch in Anbetracht der jüngsten US-Wahlen über die Beziehungen zwischen der EU und den USA. Was dieser Gipfel gebracht hat und was er hinterlässt, darüber spreche ich jetzt mit Benze Bauer, er ist Leiter des Deutsch-Ungarischen Instituts. Guten Tag, Herr Bauer.
Ich grüße Sie.
Zunächst mal, es war das 5. Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Erstmal, was ist das für ein Treffen und warum wurde das grundsätzlich mal eingerichtet?
Die Europäische Politische Gemeinschaft ist im Mai 2022 vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagen worden und sie trifft sich abwechselnd in EU- und Nicht-EU-Ländern, wird vom Europäischen Rat betrieben. Die erste Sitzung war in Prag, dann gab es eine in Moldau, dann in Spanien, dann eine im Vereinigten Königreich. Und nun als Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft ist Ungarn jetzt Gastgeber der Europäischen Politischen Gemeinschaft gewesen. Das sind die EU-Länder plus die Balkanstaaten plus Kaukasus plus Türkei und das Vereinigte Königreich. Es ist ein neues Format, wo eben über die Grenzen und Rahmen der Europäischen Union hinaus sicherheitspolitische Fragen, globale Fragen, außenpolitische Fragen erörtert werden, die vielleicht in einem größeren Kontext gut zu behandeln sind als in der EU. Wir wissen ja, in diesem Format ist ja Russland nicht dabei und vielleicht ist es auch die Möglichkeit, eben ohne Russland und ohne Weißrussland die Dinge zu beraten. Und vielleicht ist dann der Europarat nicht unbedingt die Möglichkeit, hier das zu beurteilen.
Ich habe gerade schon angesprochen, worum es in dieser Tagung gegangen ist. Konkrete Beschlüsse sind im Rahmen dieser Veranstaltung aber nicht vorgesehen und sind auch nicht gefallen. Trotzdem, welchen Einfluss kann dieses Treffen haben, so wie das durchgeführt wird?
Das Treffen war jetzt ganz besonders aktuell und wichtig, weil dieses Treffen ja unmittelbar auch vor dem Europäischen Rat am Freitag, das auch in Budapest stattfand, ausgerichtet worden ist. Und das Treffen war aktuell und relevant, weil eben am Mittwoch das Ergebnis der Wahlen in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben worden war. Und wie wir wissen, war in der Europäischen Union ja mit ganz wenigen Ausnahmen der ungarische Ministerpräsident allein auf weiter Flur. Er hat sich nämlich ganz offensiv und frühzeitig für Donald Trump ausgesprochen. Er hat einen guten Riecher gehabt. Er hat eine gute Analyse der Lage vorgenommen. Und wir wissen ja, Donald Trump ist ja mit einem sehr guten Ergebnis mit 312 Wahlmännern gewählt worden oder wird gewählt werden im Wahlmännerkollegium. Und diese Möglichkeit, dass Donald Trump Präsident werden würde, mit entsprechenden Kommunikationskanälen, die man ausbauen muss, mit Kommunikation und mit einem Netzwerk in die Richtung der zukünftigen US-Administration. Das hat bereits Ungarn schon geleistet. Und dies wertet natürlich die Rolle von Viktor Orbán, dem ungarischen Premierminister, Ministerpräsident, natürlich sehr stark auf.
Gehen wir mal auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas ein, die da angesprochen wurden. Auf welchem Stand ist man da?
Der ungarische Ministerpräsident hat schon seit Beginn des Konflikts den Standpunkt vertreten, dass es dringend notwendig ist, eine Feuerpause erst einmal zu erreichen, einen Waffenstillstand und dann im später Friedensverhandlungen zu öffnen. Und wie jetzt mittlerweile bekannt geworden ist, gab es ja schon ähnliche Pläne im April 2022, das Istanbul-Format. Und der Standpunkt der Ungarn ist besonders authentisch, denn er hat sich eigentlich in den letzten 2,5 Jahren nicht verändert. Orbán hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Russland wohl wahrscheinlich am längeren Hebel sitzt. Er hat natürlich immer den russischen Angriffskrieg verurteilt, ist als russische Aggression auch bezeichnet. Und es ist natürlich klar, dass das Völkerrecht und die Moral auf der Seite der Ukraine steht. Aber dennoch muss man versuchen, den Konflikt zu beenden und man muss versuchen, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen, weil eben weiter noch Menschen sterben. Und man muss sehen, dass hier nicht nur Ukrainer sterben in diesem Krieg, in diesem Verteidigungskrieg, ja, sondern auch Ungarn. Wir wissen, in der Ukraine gibt es eine große ungarische Minderheit, die auch hier mit beteiligt ist an diesen Kriegshandlungen, weil sie natürlich auch in den regulären ukrainischen Streitkräften mitkämpft. Daher war die Politik, diesen Friedensvorschlag zu machen, eigentlich immer schon die Politik der Ungarn gewesen, wurde natürlich sehr stark kritisiert. Und noch in der Friedensmission im Juli hat Ministerpräsident Orbán ja Kiew und dann Moskau besucht und auch Peking und darauf hingewiesen, dass die Zeit nicht für die Ukraine spielt und es dringend notwendig wäre. Seitdem hat sich die Situation an der Front weiter verschlechtert. Jeder Tag ist ein verlorener Tag für die Ukraine, so der Standpunkt der Ungarn.
Jetzt ist Zelensky nicht der Einzige, der dort aufgetaucht ist und so ein bisschen dagegen gesprochen hat, aus verständlichen Gründen. Seine Position ist ja bekannt. Aber was haben Sie für einen Eindruck, wie haben sich die anderen Staatschefs, die dort waren, zu diesem Thema geäußert? In welche Tendenz, in welche Richtung geht es denn?
Es ist völlig klar, dass jetzt Unsicherheit herrscht, wie Donald Trump diese Lage wird versuchen, mit Verhandlungen voranzubringen. Und es gibt schon Presseberichte, dass Donald Trump schon Kontakt aufgenommen hat mit den Kriegsparteien. Und es ist nicht ganz auszuschließen, darauf hat Viktor Orbán immer wieder hingewiesen, dass ein Waffenstillstand vielleicht sogar über die Köpfe der Ukrainer und, was schlimmer ist, auch über die Köpfe für uns Europäer gemacht wird. Und für die europäische strategische Souveränität kann das nichts Gutes bedeuten, wenn die USA mit Russland bilateral über Sachen verhandeln, die sie ja schlichtweg im wahrsten Sinne des Wortes nichts angehen, sondern diese Sachen gehen ja Europa etwas an. Das hat Orbán im Juli bekräftigt. Er wollte eigentlich Zelensky als Verbündeten gewinnen, dass eben ein europäischer Friedensvorschlag auf den Tisch kommt. Diesen europäischen Friedensvorschlag hat es so bisher noch nicht gegeben. Es wäre aber gut, wenn Europa hier aktiv wäre. Es herrscht ein wenig jetzt bei vielen in der Europäischen Union Entsetzen, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Aber dieser Realität muss man ins Auge sehen. Und auf diese mögliche Eventualität hat ja Viktor Orbán immer wieder hingewiesen und immer wieder gesagt, Europa muss ein Zeitfenster nutzen, um aktiv zu werden, initiativ zu werden, solange noch nicht klar ist, wer US-Präsident wird. Jetzt ist es klar, Donald Trump wird US-Präsident und die Realitäten sind jetzt ganz andere geworden. Es kann also passieren, dass Donald Trump sehr schnell aktiv wird. Er ist ein Dealmaker. Er macht Deals und er betrachtet die Angelegenheit auch als ein Deal, das hier zu machen ist. Und Europa muss versuchen, da noch im Spiel zu bleiben. Europa muss versuchen, dann auch eine Rolle wahrzunehmen. Und ich denke, es herrscht natürlich bei den Staats- und Regierungschefs in Europa Ernüchterung. Sie haben mit Kamala Harris gerechnet. Und es herrscht auch Ernüchterung, weil natürlich die Rolle von Viktor Orbán hier sehr stark geworden ist. Sie ist dominanter geworden. Donald Trump hat als einer der ersten nach seinem Wahlsieg mit Viktor Orbán telefoniert. Das zeigt auch jetzt die neue europäische Verschiebungen in diesen Machtskalen.
Weil Sie gesagt haben, Ernüchterung. Ernüchtert ist sicherlich auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz angereist und zwar verspätet wegen der Regierungskrise und dem Platzen der Ampelkoalition. Dennoch ist er da aufgetaucht. Wie haben Sie seine Rolle wahrgenommen? Beziehungsweise was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Und was für ein Thema war das auch unter den anderen Staats- und Regierungschefs? Oder ist das ganz offen angesprochen worden?
Es ist klar, dass Deutschland jetzt keine Führungsrolle spielt, aber das ist ja kein Zustand, der ja seit gestern erst anhält, sondern schon seit sehr vielen Jahren, seit Antreten der Ampelregierung eigentlich so beschrieben werden kann. Deutschland hat keine Führungsposition mehr inne. Orbán hat immer wieder darauf hingewiesen, dass mit Angela Merkel wahrscheinlich dieser Krieg so nicht vonstatten gegangen wäre. Und die Ampel ist sehr schwach. Und die Ampel ist jetzt noch schwächer. Sie ist ja gar keine Ampel mehr, sondern eine rot-grüne Minderheitsregierung. Olaf Scholz wird hier nicht mehr als Mann der Zukunft wahrgenommen, sondern als Mann der Vergangenheit. Das ist ganz klar. Vergleich, wie das auch aufgefasst wird in der Berichterstattung, als die deutsche Botschaft hier in Ungarn gepostet hat, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz hier ist. Ein großes Land Deutschland, Ungarn, ein sehr traditionell deutschfreundliches Land, dann haben das ungefähr 20 Leute geliked. Also so sieht's aus. So ist der Einfluss Deutschlands gegenwärtig, so ist der Einfluss von Olaf Scholz. Es herrschten ja Medienberichte, dass Olaf Scholz vor einigen Wochen Putin versucht hat anzurufen und nicht durchgestellt wurde. Es ist tatsächlich so, Deutschland wird nicht als entscheidender Faktor mehr wahrgenommen. Und ich denke, das muss sich jetzt ändern mit einer neuen Bundesregierung. Und die Ungarn sehen das genauso. Die Regierung von Olaf Scholz wird nicht mehr als Regierung wahrgenommen, die diese Probleme überhaupt noch lösen kann.
Welchen Einfluss sehen Sie denn gerade auf europäischer Ebene, gerade bei solchen Treffen, bei dem Schweizer und dem österreichischen Vertreter? Sind das, gerade eben, weil es eben die neutralen Staaten sind, sehen Sie da noch einen positiven Einfluss? Werden die Vertreter der eigentlichen Ausrichtung ihrer Länder gerecht oder schwimmen die einfach irgendwie mit?
Es ist natürlich festzustellen, dass die Europäische Politische Gemeinschaft ja natürlich auch andere Länder als die EU-Länder umfasst. Also Schweiz, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Türkei, Balkan und Kaukasus. Und es war in den letzten Jahren zu beobachten, dass viele eben mitgeschwommen sind mit dem Mainstream und also eigentlich die Politik, die Mainstream-Politik der Europäischen Union eigentlich anstandslos befürwortet haben, unterstützt haben. In vielen Bereichen kann man auch bei den ursprünglich neutralen Ländern das feststellen, Schweiz, Österreich. Aber es deutet sich jetzt ein Umdenken an. Dieses Umdenken betrifft jetzt die Frage, dass eben vielleicht dieser europäische Mainstream doch nicht so stark ist, wie eigentlich dargestellt worden ist. Und sehr viele jetzt eben nicht mehr so laut sind, sondern eben sehr leise. Und es gruppiert sich eine neue Mitte von Ländern und Vertretern von Ländern, die eben versuchen, die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung gerecht zu werden. Und der Slogan der EU-Ratspräsidentschaft von Ungarn, Make Europe Great Again, wurde ja belächelt, als Viktor Orbán ihn verkündet hat, Anfang Juli, wurde ja belächelt in den europäischen Hauptstädten. Mittlerweile ist es so, dass sich alle diese Slogans zu eigen machen. Auch die Belgier, die auch große Kritiker von Viktor Orbán waren, Verhofstadt hat gepostet, Make Europe Great Again, und alle sagen das jetzt. Das heißt, es ist jetzt die Zeit, über die Interessen Europas nachzudenken, und es ist die Zeit, die Interessen der Bevölkerung zu artikulieren. Dass dieses Treffen jetzt in Budapest stattfand, zeigt auch, dass gar nichts stimmt von dem Gerede über seine angebliche internationale Isolierung. Und es stimmt gar nichts, dass niemand mit den Ungarn reden will. Es war ja alle da. Nicht nur EU und Europäische Politische Gemeinschaft, sondern auch NATO und andere. Das heißt, es gibt hier einen Informationsaustausch, es gibt einen Erfahrungsaustausch, und Ungarn kann hier die Initiative übernehmen. Auch schon deshalb, weil es die Ratspräsidentschaft hat, und auch schon deshalb, weil Ungarn über die besten Beziehungen in Europa zur neuen US-Administration verfügt.
War das vielleicht ein Weckruf für Europa? Make Europe Great Again, das war das Motto vom 5. Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Über das Treffen, die Ziele und die Ergebnisse sprach ich mit Benze Bauer. Er ist Leiter des Deutsch-Ungarischen Instituts. Herr Bauer, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Letzte Woche ist die Ampel in Deutschland geplatzt. Jetzt geht es darum, wie wird die Ampelkoalition abgewickelt und vor allem wann? Über die Frage der Vertrauensfrage hören Sie jetzt den Kommentar des Tages von Frank Wahrlich.
Der kleine Mann zeigt die Zähne ganz freundlich, der kleine Mann beißt, noch im Untergang schnappen die Kiefer. Die ARD-Sendung Mioska stellt das Forum dar, wie passend nach den Wasserleichen im Tatort vorher. Da führt sich der Kanzler auf. Die Sendung macht Quote, das ist die öffentlich-rechtliche Währung, und der Mann tut was für all das Mögen, welches ihm die Öffentlich-Rechtlichen entgegenbringen. Gerade in Zeiten wie diesen zeigen schwer Angeschlagene, die ARD und der noch Kanzler, dass Leben in ihnen ist. Der Plan von Scholz könnte aufgehen. In der TV-Arena lässt die Moderatorin ihn gewähren, Scholz führt sich auf zwischen staatstragend und gefährlich. In Zeiten wie diesen flüstern Rumpfregierung und gefällige Medien, müsse die Opposition staatstragend sein und die FDP ersetzen. Erfüllungsgehilfe bei der großen Transformation. Es war doch nicht alles schlecht in den letzten Jahren. Die Union feilscht mit dem Kanzler um seinen Rücktritt. Der Preis? Ein Bürokratieentlastungsgesetz. Hört sich gut an. Entlastungen für Bürger und Wirtschaft. Hauptsächlich aber wird der Noch-Kanzler entlastet. Denn die Akten zu dem größten Steuervergehen der Republik könnten dann geschreddert werden. Die Verwicklungen von Scholz darin interessieren dann nicht mehr. Der mögliche Dreck am Stecken von Scholz und anderen wird abgewaschen, um den sogenannten Cum-Ex-Skandal dem Vergessen anheimzugeben, ist das Bürokratieentlastungsgesetz der Schlüssel. Den Preis hat Scholz für sein Abdanken aufgerufen, nennt sich Zusammenarbeit der Demokraten in Sachfragen, nützt aber vor allem ihm selbst. Die Union überlegt, diesen Preis zu zahlen, wegen staatstragend und Verantwortung und Zeiten wie diesen. Scholz dürfte kein Verhandlungspartner mehr sein, für niemanden. Der Mann hat fertig, der Mann ist im Untergang gefährlich. Scholz ist für einen wie Merz viel zu slick, ist bereit zu übelster Nachrede, zur politischen Rache. Wie ein Scholz die FDP vom Hof gejagt hat, alle Achtung. Eine Machtmaschine, die noch einmal aufdreht, bevor der Kolbenfresser eintritt. Scholz ist ein Argument der Restampel bei nichts zu helfen, ihr demokratisch das Schmiermittel abzudrehen. Ein anderes Argument ist der unterschwellige Antisemitismus der Parteikader. Was ist ein Provinzpolitiker wie Höcke von der AfD mit seinem ihm unterstellten Antisemitismus gegen eine SPD-Spitzenpolitikerin wie Aydan Özgür mit ihrem offen zur Schau gestellten Hass auf Israel? Sie kokettiert regelrecht damit und kommt damit durch. Solchen Funktionären zu helfen, verbietet sich. Wer für rasche Neuwahlen ist, für ein Verschrotten der Ampel, der gilt als Nazi, so geschehen in der Aktuellen Stunde des Bundestages. Schon klar, wenn einem nichts mehr einfällt. Der Nationalsozialismus ist zum Steinbruch für die Furcht vor demokratischer Veränderung geworden. Und wenn dieses Argument nicht zählt, dann eben der Papiermangel, um ausreichend Wahlzettel zu drucken. Dahinter steckt die berechtigte Angst, die Brandmauer könnte bei bestimmten Themen löchrig werden und schließlich fallen. Dahinter steckt die Furcht einer Absage für eine zukünftige Koalition. Scholz gibt den Respektkanzler im Fernsehen, der handelnder ist und nicht getriebener. Es ist gleich, ob bestimmte Gesetze aufgeschoben werden. Es gibt nichts, das umgesetzt werden müsste, zum Wohle des Landes erst recht nicht, zum Wohle von Scholz selbst vielleicht. Mag der Parteikader Anfälle von Nationalbewusstsein bekommen, SPD-Chefin Esken ist so eine, die plötzlich an Deutschland denkt, dabei geht es bloß um die Macht ihrer SPD. Das Erpressungspotenzial der Restampel ist gering, eigentlich. Ein Friedrich Merz müsste nur Nein sagen. Er müsste etwas wagen, den Schneid haben, die Sache in die Hand zu nehmen, mit wem auch immer. Damit wäre das Kräfteverhältnis umgedreht. Merz und seine Union haben nicht die Größe und den Mut, eigene Gesetze einzubringen und auch durchzusetzen. Merz wartet ab aus Furcht vor dem Beifall der falschen Seite. Gerade in Zeiten wie diesen hätte die Union nur den Beifall der SPD zu fürchten. Und im Fernsehen macht der Kanzler doch einen so biederen und freundlichen Eindruck. Scholz hat mit dem Wahlkampf begonnen, das Fernsehen liefert die Bühne dazu. Die Moderatorin ist freundlich, die Kiefer können ganz schnell zuschnappen.
Das war der Kommentar des Tages von Frank Wahrlich. Von Donnerstag auf Freitag wurden nach dem Fußballspiel in der Europa League zwischen Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv israelische Fans angegriffen. Nach Angaben der Polizei gezielt. Zwischenzeitlich wurden auch 3 Israelis vermisst. 10 Menschen sollen verletzt worden sein. Israel hat gehandelt und die verletzten Fans mit eigenen Flugzeugen ausfliegen lassen. Ganz schön was los in Amsterdam und das ist noch leicht untertrieben, denn das hat natürlich eine Bedeutung und über den Hergang und die Bedeutung der Jagd auf jüdische Fußballfans will ich mich jetzt unterhalten mit dem Journalisten Christoph Löwenich. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Danowski.
Nur noch mal ganz schnell von Ihnen zusammengefasst, was ist in dieser Nacht eigentlich passiert in Amsterdam?
Zunächst einmal fing das Ganze ja positiv an, ein Spiel eines bedeutenden israelischen Vereins gegen Ajax Amsterdam war ein Besuch bei Freunden. Ajax Amsterdam gilt als klassisch pro-jüdischer Verein, das kommt aus der Historie noch, weil einst, ja, da sind wir dann noch vor der Besetzungszeit im Zweiten Weltkrieg, auch das Stadion sich in der Nähe eines Viertels befand, wo viele Juden wohnten und bis heute wird das von Fans auch gepflegt. Ja, es hat also keine Problemlage in dieser Hinsicht gegeben. Im Gegenteil, Ajax-Fans kultivieren das. Auf den Rängen wird zum Teil gehüpft mit dem Spruch, wer nicht bringt, der ist kein Jude. Gut, dieser Spruch hat natürlich eine gewisse unfreiwillige Komik, wenn man gegen Maccabi an der Stelle spielt. Aber von der Warte aus war jetzt überhaupt auch nichts Negatives zu erwarten und ist auch nichts Negatives passiert. Die Problematik entspannt sich dadurch, dass in Amsterdam auch eine große israelfeindliche Klientel wohnt. Und das sind dann eben nicht nur, sagen wir mal, woke Studenten, die auch in der Vergangenheit durch verschiedene Aktionen auf sich aufmerksam gemacht haben, sondern insbesondere ja viele arabischstämmige Menschen, marokkanischstämmige Menschen dort leben. Und das hatte dann Konfliktpotenzial, weil man auf einmal tausende israelische Fans in der Stadt hatte, als Besucher, als Sporttouristen. Und die natürlich als solche auch oft erkennbar waren, lautstark waren und selbstbewusst waren. Das führte schon am Mittwoch hier und da zu Konflikten. Und in der Nacht zu Donnerstag haben dann Kreise, zum Teil ja arabischstämmige Taxifahrer und andere, sich verabredet, dass sie nach dem Spiel am Donnerstagabend faktisch eine solche Jagd auf Israelis, eine Judenjagd veranstalten wollten.
Wenn ich kurz dazwischen fragen darf, der Auslöser dieser ganzen Geschichte, da gehen ja die Stimmen auch auseinander. Die einen sagen, dass es auch Provokationen seitens der israelischen Fans gegeben haben soll oder auch, dass Palästinenserflaggen runtergerissen worden sein sollen. Und die anderen sagen, dass so etwas nicht stattgefunden hat und die Angriffe ziemlich aus dem Nichts gekommen sind. Was ist denn Ihre Sicht der Dinge oder Ihre Erkenntnis?
Also ganz wichtig ist, dass die Verabredung zu dem, was da erfolgt ist, ja, das waren ja am Donnerstagabend, Donnerstagnacht keine spontanen Aktionen, das waren ja nicht 5 Leute, die an der Ecke standen und dann noch 10 Cousins und Brüder schnell herbeitelefoniert haben, sondern das war schon geplant, gut innerhalb von 24 Stunden, aber es war vorbereitet zu einem Zeitpunkt, wo ein Verhalten israelischer Fans oder Maccabi-Fans, das später stattfand, gar nicht ausschlaggebend gewesen sein kann. Ja, sprich, was am Donnerstag selbst passiert ist, was da einzelne Fans von Maccabi gemacht haben, kann auf keinen Fall ein Auslöser gewesen sein. Am Donnerstag selbst gab es gewisse Zusammenstöße, wäre fast noch übertrieben, vor dem Spiel. Stadtzentrum waren dann viele Fans, auch lautstark. Dann gab es Einzelne, die dann versucht haben, also auch eher dann Marokkaner, die dann versucht haben, da Fans auch zu provozieren. Das hat die Polizei unterbunden. Das funktionierte dann auch alles. Es ist davon die Rede, dass während des Spiels da auch einige Maccabi-Fans eine Schweigeminute für die spanischen Flutopfer nicht eingehalten haben. Was auch immer davon zu halten ist, das waren Abläufe, die sich ereignet haben, lange nachdem diese Jagd bereits vereinbart und verabredet war. Was wiederum als Provokation dann verstanden wurde, waren Dinge, die am Mittwoch sich abgespielt haben, also bevor man sich dann dazu verabredet hat. Da ist dann zumindest ein Fall zu dem Zeitpunkt bekannt, wo in der Tat eine Palästinenserflagge von Fans abgerissen wurde, also eine, die an einem Haus hing. Es gab, glaube ich, mehrere dieser Vorfälle, also mindestens einer, der am Mittwoch stattfand. Es hat also diese einzelnen Fälle von Sachbeschädigung gegeben in einem überschaubaren Maße. Es soll dann am Mittwochabend auch eine Palästinenserflagge verbrannt worden sein von israelischen Fans an einem zentralen Platz in Amsterdam. Es hatte dann auch eine Auseinandersetzung gegeben, da ist davon die Rede, dass ein Taxi beschädigt worden war durch Maccabi-Fans. Mutmaßlich, das kann man jetzt nicht mit Sicherheit sagen, mutmaßlich war das ein Taxifahrer, der sich ja geweigert hatte, Maccabi-Fans, Israelis oder Juden zu befördern und es dann in dem Zusammenhang zu einer Konfrontation kam.
Das Ganze hat natürlich jetzt auch politische Dimensionen. Gerade die rechten Politiker schäumen. Geert Wilders übt jetzt wahrscheinlich auch Druck auf alle seine Koalitionspartner aus. Und das ist die Frage, kann es ihm nicht intensiv genug sein, nicht schnell genug gehen? Ist das auch eine Belastungsprobe für die rechtskonservative Koalition in den Niederlanden?
Das wird sich im Laufe der Woche zeigen, wie da auch im Parlament die Debatten laufen. Sicherlich wird es lautstarke Forderungen, insbesondere auch von Wilders, an die Regierung geben. Er wird sich dann einen Unterschied zeigen. Die Regierung besteht aus 4 Koalitionsfraktionen, Koalitionsparteien mit einem parteilosen Premier an der Spitze. Die Partei von Wilders ist dabei zwar die größte, aber nur eine von 4 und hat dann eben auch nur begrenzt Einfluss. Also man wird da sicherlich einen Unterschied erkennen in der Gesamtregierungslinie zu dem, was manche und insbesondere auch dann die Fraktion von Wilders fordern.
Ein letztes Wort vielleicht noch zu denjenigen, die es da erwischt hat, die da verletzt wurden. Sind alle wieder mittlerweile in Israel, beziehungsweise sind auch die Vermissten wieder aufgetaucht?
Ja, also bei den Vermissten kann man zunächst sagen, es gab natürlich, weil da so plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, haben es ja die Fans wahrgenommen, weil solche Jagd stattfand, gab es dann Ängste, es seien tatsächlich auch Menschen entführt worden. Das war nicht der Fall, das wäre jetzt von der Schnelle und der Organisationsstruktur dieser Angreifer wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen. Diese Befürchtung entstand, weil mehreren israelischen Fans unter anderem die Handys geklaut wurden. Ja, denen wurden dann von den Angreifern persönliche Gegenstände abgenommen und deshalb dauerte es dann in ein paar Fällen, bis man wieder Kontakt zu den entsprechenden Personen hatte. Also insofern waren dann erfreulicherweise keine Menschen vermisst. Die Verletzten, auch einer, der hatte ein Bein gebrochen, die wurden also relativ früh am Freitag dann alle entlassen. Es gab aber trotzdem danach noch eine Angstphase bei denen, die in den Hotels ausharrten, die zum Teil flüsterten, weil sie Angst hatten, jemand könnte sie Hebräisch sprechen hören, bis sie dann wieder in Sicherheit waren.
Eine Einschätzung war das zu der Verfolgung jüdischer Fußballfans in Amsterdam vom Journalisten Christoph Löwenich. Herr Löwenich, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Danke Ihnen, Herr Danowski.
Liebe Hörer, das war's wieder mit Kontrafunk aktuell für diesen 11. November 2024. Die kalte Jahreszeit, die lässt unsere Gedanken ja schon von Nebel, Nässe und Kälte hin zu wärmeren Gefilden wandern. Vielleicht denken viele von uns sogar ans Auswandern, was nur natürlich wäre am Montag, denn da kommt die neueste Folge vom Fernruf heraus. Sie wissen schon, unsere Sehnsuchts- und Auswanderersendung. Und da habe ich mit einem Auswanderer gesprochen, der sich noch nicht so ganz entscheiden konnte. Will ich jetzt nach Kreta oder nach Uganda? Und wir hören nach Nordzypern, auch wenn die Insel geteilt ist. Es hat sich in dieser Hinsicht eine gewisse Normalität eingestellt. Den neuen Fernruf hören Sie heute um 15.05 Uhr nach den Kontrafunk-Nachrichten oder natürlich nachzuhören bei uns auf der Seite unter kontrafunk.radio. Ich bin Gernot Danowski. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut. Tschüss und bis bald. Danke für Ihr Interesse.